Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer dankbar, in so einem Land zu leben, dass man Gott auch wirklich singen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr liebt es, also auch zu Hause, egal, muss nicht in der Kirche sein, ja. Kann auch zu Hause sein, wo man einfach wirklich noch mehr ausdrückt, auch wo es man, ja, für Gott auch so, ja, wo es ihm einfach da in Sinn kommt, an Dankbarkeit, an Freude. Und ja, ich freue mich, ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Genau. Ich möchte euch, bevor wir in diese Thematik geheimes Weihnachten, Secret Christmas eintauchen, möchte ich euch ganz kurz den Gründer von Open Doors ein bisschen vorstellen. Das ist der Bruder Endro. Das ist schon ein bisschen älteres Foto. Er ist tatsächlich im Alter von 94 Jahren gestorben. Und es ist eines der letzten Fotos, die sie gemacht haben, ganz bewusst von ihm. Und sein Leben war total bewegt. Also wen das näher interessiert, er hat auch eine Biografie geschrieben. Er hat 1955 angefangen, mit so einem VW-Käfer Bibeln zu schmuggeln. Hinter den eisernen Vorhang damals, also das war nicht erlaubt. Man durfte meist nur eine Bibel mitnehmen. Und er hatte Hunderte im Gepäck. Ja, hat die anfangs so gut wie möglich versteckt. Und letzten Endes hat er gemerkt, oh, Gott bewahrt ihn. Das heißt, er hat immer wieder gebetet auf dem Weg zur Grenze hin. Herr, du bist derjenige, der in der Bibel, ne? Jesus hat die Blinden sehend gemacht. Hat er gesagt, jetzt wäre es ganz gut, wenn die Sehenden mal nicht sehen. Zumindest die Bibel nicht wahrnehmen. Und es hat geklappt. Also über die Jahre hinweg hat er jede einzelne der Bibeln, die er schmuggelte, in diese Länder auch heil hineingebracht. Und dann hat man ihm natürlich den Titel, ne, gegeben, der Schmuggler Gottes. Weil das war eigentlich so, wie Open Doors anfing. Na, letzten Endes gingen für ihn dann die Türen im Ostblock komplett zu. Die haben ihn nicht mehr reingelassen, nachdem sie gelesen haben, was er da so treibt und macht. Und Gott war aber noch nicht fertig. Gott hat ihn berufen, sich für die Christen einzusetzen, die einfach letzten Endes ihren Glauben nicht frei ausleben können und dürfen. Und dann ging es weiter. Gott hat ihn in Verbindung gebracht mit unzähligen Leitern, teilweise sogar Führern der Hamas. Ne? Also er hat wirklich ziemlich viel Einfluss bekommen in vielen dieser Länder. Eine Verbindung, die entstand, ist die Verbindung gewesen mit China. Und da hat man auch gefragt, was braucht er denn? Naja, die haben gesagt, wir brauchen Bibeln. Jetzt hat Open Doors gesagt, wir haben euch doch schon 10.000 und wir haben euch doch schon 20.000 gebracht und ihr braucht noch mehr. Naja, in den 80er Jahren konntest du dort keine Bibeln kaufen, es war nicht legal. Und so haben sie ein Projekt gestartet, und zwar in den 80er Jahren haben sie 1 Million Bibeln nach China geschmuggelt. Und das für mich ist sowas von erstaunlich, auch wenn ich die Geschichte immer und immer wieder erzähle, es fasziniert mich, weil es zeigt, wozu Gott fähig ist, was Gott machen kann, wenn eine Person sagt, Gott, hier bin ich, gebrauche mein Leben. Und das ist auch eine Ermutigung an jeden von euch, dass einfach, ja, da wo du gerade bist, wo Gott dich vielleicht herausfordert, gib ihm dein Leben, gib ihm dein Ja und er kann so viel mehr draus machen, als du dir jemals vorstellen kannst. Und das war der Anfang. Open Doors hat sich dann über die letzten Jahre immer wieder auch natürlich in verschiedenen Ländern eingebracht und da werden wir heute noch ein bisschen mehr hören. Wir werden uns heute mit dem Thema Secret Christmas auseinandersetzen und Frank, kein Problem, der ist wahrscheinlich jetzt hinten, aber ich zünde jetzt das vierte Kerzchen hier an, offiziell. Ja, ich habe zwar die anderen nicht dabei, aber das vierte Kerzchen, das stellen wir uns jetzt einfach vor, wenn es klappen würde. Oh, hey, das ist aber nicht, ich will nichts abfackeln hier. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, also für mich ist gerade um Weihnachtszeit, wenn man so in die, es wird abends dunkel, man fährt in eine Stadt, überall sind Lichter, Ort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das macht was mit meinem Herzen. Das ist immer etwas, das füllt mich sowas von mit einer Freude. Ich weiß nicht, geht's euch auch so oder dem einen oder anderen? Dieses, es ist dunkel und dann ist da irgendwo Licht oder Kerzenschein, egal was. Und ich finde es ganz treffend auch mit dieser Bibelstelle aus Johannes 8,12, wo es heißt, ich bin das Licht für die Welt, sagt Jesus selber. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und jeder weiß das, es braucht in dem dunklen Raum nicht viel. Eine kleine Kerze kann so viel Licht geben, dass du dich orientieren kannst und weißt, wo es hingeht. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit feiern. Wir feiern, dass Jesus, das Licht der Welt, auf unsere Erde gekommen ist. Und letztendlich, es gibt manche, die, ich zum Beispiel bin als Christ aufgewachsen, habe aber Jesus für mich auch kennengelernt, als ich jung war, ne? Ich habe für mich selber eine Entscheidung getroffen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich durfte auch erleben, wie er im Dunkel meines Lebens Licht geworden ist. Und das, glaube ich, ist einmal eine schöne Zusage. Und wenn wir heute in die Welt schauen, kilometerweit entfernt, dann haben dort Menschen die gleiche Entscheidung getroffen. Sie haben entschieden und sagen, hey Jesus, sei du das Licht in meinem Dunkel. Erleuchte mein Leben. Und jetzt kommt's aber, das Lämpchen will jetzt hier nicht so. Das zünden wir nochmal an. Genau. Und ich mache jetzt meinen Versuch hier mit dem. Aber das Problem, glaube ich, in den verschiedensten Ländern der Welt ist, dass durch Systeme, durch Regierungen, durch verschiedene Situationen Menschen in ihrer Glaubensausübung so unter Druck gesetzt werden. Die werden verbal beschimpft, die werden teilweise vertrieben, die werden teilweise geschlagen, ins Gefängnis gesteckt und ihr frisch gewonnener Glaube droht daran zu zerbrechen. Und das ist leider eine Realität für über 380 Millionen Christen weltweit. Schade, dass wir davon oft überhaupt nichts mitbekommen. Aber es ist eine Realität und heute werden wir schauen, was wir tun können, das mache ich jetzt nicht, damit ich keine Sauerei mache, was wir tun können, damit der Glaube dieser Christen weltweit gestärkt wird. Dass sie trotz Verfolgung, Druck und Leid erleben, wie Gott sie mit dem versorgt, was sie brauchen. Inmitten ihrer Situation, die sich manchmal nicht so schnell verändern lässt. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Wenn wir auf diese Weltkarte schauen, sehen wir ganz schnell ganz viele Länder. Rot und orange markiert. Ihr dürft euch gern so eine Karte später mitnehmen. Das ist der Weltverfolgungsindex, wo Christen oder Länder abgebildet sind, in denen Christen am stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Verfolgung ist ein großes Wort. Da findet sich ganz schön viel drunter. Du kannst diskriminiert werden, du darfst den Job nicht haben, du wirst gekündigt, du darfst nicht studieren, was du studieren möchtest, du wirst verbal bedroht, geschlagen, vertrieben, ins Gefängnis gesteckt oder sogar umgebracht. Also all das zählt unter Verfolgung. Es sieht nicht immer überall gleich aus, aber eins steht fest. 380 Millionen ist eine große Zahl, aber dahinter verstehen sich Einzelgeschichten. Einzelne Personen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, an Jesus zu glauben. Aber leider, ist es in ihren Ländern nicht so gern gesehen. Gerade zu Weihnachten ist es ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, hier Malediven ist ein ganz kleines Land. Dort gibt's gerade ein paar hundert Christen. Wir kennen die Malediven als Flitterwochenziel, ja? Also viele reisen dorthin auf die paar Inseln, die man auch begehen und besuchen darf. Aber es gibt viele andere Inseln, die man letzten Endes nicht mal besuchen darf als Tourist. Wir haben Berichte gehört, da hat einer Schweizer Messer mitgenommen und da ist so ein Kreuz drauf, ihre Flagge. Da haben sie versucht, die mussten das entweder entfernen oder das Messer dort lassen. Durften es nicht mit ins Land. Weil selbst Symbole, die irgendwo auf christlichen Glauben hinweisen, nicht erlaubt sind. Die wenigsten wissen, dass die Malediven, ja, so ein kleines unscheinbares Land, viele Inselstaaten, selber sich dazu ausspricht, dass sie zu 100% muslimisch sind. Also da wird keine andere Religion toleriert. Es gibt Christen, gerade durch Gastarbeiter, haben einige zum Glauben gefunden, aber die müssen sich total verstecken. Beispiel, während der Ramadanzeit, egal ob du Christ oder Muslim bist, wenn sie dich am helllichten Tag beim Kaugummi-Kauen erwischen, hat das strafrechtliche Folgen. Darfst du nicht machen. Und wir haben auch gehört, gerade zur Weihnachtszeit, da wollte eine Hotelanlage, und da sind sie meistens ein bisschen gnädiger, so Weihnachtsbäume und Dekoration aufstellen, mussten sie alles wieder abbauen, durften sie nicht. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn du als Christ in so einem Land groß wirst, hast du keine Möglichkeit, deinen Glauben überhaupt offen oder vielleicht mit anderen auszuleben. Wie ist es so ganz alleine? Wie wächst du im Glauben? Wie gehst du durch Herausforderungen durch, wenn du keinen hast, der irgendwie an deiner Seite steht? Das ist etwas, das total für mich schockierend war, gerade auf die Malediven bezogen. Wir können uns natürlich viele andere Länder rausgreifen. Ich selber war in Bangladesch, das hier oben, meine erste Reise. Dort veranstaltet Open Doors Weihnachtsfeier einmal im Jahr. 100 Familien haben dort Platz, mehr Platz haben sie leider nicht. Weil in ihren Dörfern ist es unmöglich, Weihnachten zu feiern, ohne zu riskieren, dass die Nachbarschaft, die Muslime im Umfeld, sie attackieren, bedrohen oder Schlimmeres mit ihnen anstellen. Das ist schockierend für mich. Und ich glaube, es ist so schön, dass er euch bewusst heute Zeit genommen hat, so kurz vor Weihnachten, dass wir unseren Blick weiten. Weil ich glaube, wir brauchen uns nicht schämen dafür, wo wir aufwachsen. Ich glaube, Gott hat uns ein Privileg gegeben, im Gebet gerade diesen Christen auch zur Seite zu stehen. Und da werdet ihr einfach die nächsten paar Minuten ein bisschen mehr drüber hören. Ich möchte heute ganz bewusst einen Fokus auf eine Region legen. Wir haben so eine Arise Afrika-Kampagne, da geht's um diese Region. Ich weiß nicht, alles unterhalb der Sahara-Wüste. All diese Länder stehen im Fokus, weil dort über die letzten Jahre und Jahrzehnte die Gewalt gegenüber Christen unglaublich zugenommen hat. Vielleicht habt ihr schon mal von Boko Haram gehört. Nigeria war wieder in den Medien, weil Schülerinnen entführt worden sind oder Schüler. Das passiert immer und immer wieder. Christen werden da auch ganz bewusst wegen ihres Glaubens attackiert. Also das ist nicht immer nur Zufall und das ist nicht immer nur, ach ja, wissen wir gerade nicht, was wir tun sollen. Es sind nicht immer Konflikte, wo es um Land geht, sondern es geht ganz gezielt auch gegen Christen. Ich persönlich möchte heute ein bisschen über die Situation in Äthiopien sprechen, weil ich dort selber hinreisen durfte und möchte euch da den ein oder anderen Bruder, die ein oder andere Schwester vorstellen. Und dazu habe ich mir gedacht, gehen wir ein bisschen auf ein paar Daten ein. Hier seht ihr, für die, die Daten brauchen, es ist ein christliches Land. Die Kirche dort ist die orthodoxe Kirche. Die hat eine ganz lange Tradition, aber leider, wenn Christen ihren Glauben lebendig ausleben, den auch weitergeben und so kleine Dorfgemeinden wachsen, ist es selbst bei der orthodoxen Kirche nicht gern gesehen. Und so ist da einfach ein ganz komplexes Bild, wer und wie und wo verfolgt. Ich kann euch nur eins sagen, wir waren in einer Region unterwegs, die mehrheitlich muslimisch bewohnt war. Das heißt, die Christen, die wir getroffen haben, die sind muslimisch aufgewachsen und hatten eine Begegnung mit Gott und letzten Endes haben sie sich entschieden, Jesus nachzufolgen, haben aber ihre alte Religion hinter sich gelassen und die fürchten dort tatsächlich sehr, sehr viel Verfolgung. Ich möchte euch jetzt einen kurzen Videoclip zeigen von zwei Jungs und danach gehen wir ein bisschen näher auf die Thematik ein.
Andy Juan.
Ja, ich glaube, ihr habt zumindest ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das in anderen Ländern wie jetzt in Äthiopien aussehen kann. Ezane und Fasil, das sind jetzt nur zwei Beispiele von auch Kindern und Jugendlichen, an denen Verfolgung heute nicht vorbeigeht. Die können das manchmal noch gar nicht so einordnen, weil, ne, also die werden teilweise in der Schule gemobbt oder geschlagen, ausgegrenzt, nur weil die Eltern glauben. Na, also, und man kann da im Endeffekt nichts dagegen machen. Ja. Dementsprechend, wie jetzt diese Schule, wir haben das selber auch auf unserer Reise erlebt, wie so eine Schule ein Leben verändern kann. Wie einfach plötzlich auch muslimische Eltern ihre Kinder dorthin schicken, weil sie dort gute Lehrer haben, weil dort irgendwie, weil das irgendwie spürbar ist, erkennbar ist. Und plötzlich schafft so eine Schule in der Nachbarschaft wieder Frieden und irgendwie ein bisschen, ja, Schutz auch. Dennoch muss man sich doch irgendwie die Frage stellen, warum halten Christen überhaupt fest? Wenn sie mit sowas konfrontiert werden. Warum sagen sie nicht Jesus einfach los und sagen, hey, jetzt bin ich frei, raus aus dem Schneider und mir geht's wieder gut. Und diese Frage, die hat mich so oft beschäftigt, gerade am Anfang, als ich bei Open Doors anfing, warum halten verfolgte Christen fest? Warum? Und da möchte ich euch heute in drei Punkte mit hineinnehmen, die mir wichtig geworden sind. Und der erste Punkt knüpft an dieses Licht an, ja. Da, wo Jesus selber spricht, ich bin das Licht für die Welt, ja. Jetzt springen wir in den zweiten Korintherbrief. Den hat Paulus geschrieben. Und Paulus, wenn man sein Leben ein bisschen anschaut, der hat ziemlich viel Verfolgung selber erlebt. Er war der radikalste Verfolger. Gott begegnet ihm und plötzlich erlebt er selber auch Verfolgung. Und gerade im zweiten Korintherbrief beschreibt er unzählige Male, wie er Verfolgung erlebt hat. Und da gehen wir jetzt direkt rein ins vierte Kapitel und dort heißt es, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Manchmal ist die Bibel ein bisschen komplex formuliert, ne, muss man dazu sagen. Aber was ich so ermutigend an diesem Vers finde, hey, lasst uns mal wieder bewusst werden, dass Jesus Christus, das Licht der Welt, in unser Herz gekommen ist. Und ich glaube, ich wurde am Anfang gefragt, was gefällt dir am meisten? Mein Leben hat sich verändert, mein Glaube hat sich verändert, weil ich mir mehr und mehr dieses Geschenks bewusst bin. Weihnachten geht viel um Geschenke, doch das größte Geschenk ist Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist. Dass wir ihn kennen dürfen, egal ob wir christlich aufgewachsen sind oder ihn irgendwo anders kennenlernen. Das größte Geschenk ist, Jesus Christus als unseren Herrn und Retter zu kennen. Dass er das Licht der Welt in mein Herz gekommen ist. Dass er mich wieder rausschickt in diese Welt, die oft so hoffnungslos ist, wo es oft keinen Frieden gibt, wo es oft so viel Hass gibt. Und er schickt mich raus, nicht mit meinen Fähigkeiten, sondern mit seiner Liebe, mit dem Frieden, den nur er geben kann, mit der Hoffnung, die wir nur in ihm allein finden. Was für ein Geschenk. Und deswegen wollte ich hier einsteigen, weil es heißt letztendlich dann diesen kostbaren Schatz. Und ich hoffe, wenn ihr heute hier rausgeht, dass ihr mit diesem Bewusstsein rausgeht. Jesus zu kennen ist ein kostbarer Schatz. Keine Selbstverständlichkeit. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Man fragt sich immer, was würde ich tun, wenn ich so verfolgt werden würde? Wäre ich standhaft? Und ich muss ganz oft sagen, ganz ehrlich, diese Frage, die blende ich aus. Warum? Weil ich abhängig bin von Gott. Dass er mich befähigt, dass seine außerordentliche Kraft in mir, in meiner Schwachheit stark ist. Alleine schaffe ich es nicht, standhaft zu sein. Aber durch seine Kraft, die in mir als zerbrechliches Gefäß wirkt, das ist, woran auch Menschen erkennen werden, dass die Kraft nicht von uns kommt, sondern von Gott selbst. Und wir durften auf dieser Reise, wo ich war, dieses Ehepaar treffen, links Thea, rechts Tamrat. Und ich mache die Geschichte ein bisschen kürzer. Die haben uns unabhängig voneinander insgesamt wahrscheinlich über 2 Stunden aus ihrem Leben erzählt. Sie haben unglaublich viel mit Gott erlebt. Er hier, Tamrat, war ein ganz schlimmer Finger. Er hat Christen verfolgt. Er war Imam, er war in der Moschee hoch angesehen und wuchs so auf, dass wenn jemand jetzt kein Christ ist oder kein Muslim ist oder vor allem als Muslim Christ wird, der ist eine Schande, da muss man was unternehmen. Und wir hatten einige vor uns sitzen, die haben alle erlebt, dass Tamrat sie verfolgt hat. Also er war wirklich ein schlimmer Finger. Er hat einmal einen Hinterhalt gestellt und dieser Christ, den er dort, sag ich mal, bedrohen und schlagen wollte, geht von der Arbeit nach Hause, geht raus und denkt so, ha, ich hab's Gefühl, ich soll heute einen anderen Weg nach Hause gehen. Er denkt sich, ach, warum denn? Das lässt ihn nicht los. Er geht einen anderen Weg nach Hause und er entkommt diesem Hinterhalt, den Tamrat geplant hat. Tamrat ist stinkensauer und denkt sich, hä, was ist hier passiert? Warum, wieso, weshalb? Und er legt sich schlafen, richtig wütend. Und in dieser Nacht hat Tamrat einen Traum. Und in diesem Traum erscheint ihm ein Mann in Weiß und er sagt zu ihm, er kennt ihn sogar namentlich, ne? Er sagt zu ihm, Tamrat, warum verfolgst du mich? Wer die Bibel kennt, Paulus, ne, also war früher Saulus, und auch er hat eine Begegnung gehabt, wo er vom Pferd fiel und die Frage war, Saulus, warum verfolgst du mich? Und genau so erscheint dieser Mann in Weiß und konfrontiert Tamrat. Tamrat weiß überhaupt nicht, was mit ihm passiert und er fragt alle seine Freunde, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Interessanterweise, die Freunde sagen, geh doch zu dem Christen hin, den du da eigentlich so einen Hinterhalt stellen wolltest. Naja, er geht dorthin, der gibt ihm Neues Testament, erzählt ihm von Jesus. Tamrat geht nach Hause und denkt sich, ja, ich werde da jetzt lesen und ich werde jetzt hier ganz normal dokumentieren, dass das alles falsch ist. Aber er fängt an, dieses Neue Testament zu lesen und er stellt fest, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er will ihm nachfolgen. Prompt folgt Verfolgung. Er war hoch angesehen. Wenn so jemand zum Glauben an Jesus findet, dann ist es nicht gut. Ja? Die haben ihn mehrmals nach dem Leben getrachtet. Seine Frau bekehrt sich, lernt Jesus kennen. Seine Kinder, die haben 6 Kinder, die geben Jesus ihr Leben, vertrauen es ihm an. Und auch die Thea fängt am Feld an, ihren Freundinnen davon zu erzählen. Interessanterweise, sie können nicht schweigen von dem, was ihr Leben verändert hat. Und naja, letzten Endes kam ein Onkel der Familie auf sie zu und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Ihr könnt diesen Glauben nicht weiter nachverfolgen und ihr dürft ihn sicherlich überhaupt nicht weitergeben. Er fängt an, die zu bedrohen, aber gegen Tamrat kommt er nicht an, so besucht er die Thea auf dem Feld. Und ich gehe jetzt nicht auf Details ein, aber dieser Onkel bedroht sie nicht nur verbal, sondern er richtet sie übel zu und sie hat eine Kopfverletzung, wo nicht mehr feststand, ob sie die überhaupt überleben wird. Und sie sitzt vor uns, ihr seht, das ist eine sehr schmächtige kleine Frau. Und dann fängt sie an zu erzählen. Dieser Onkel kam wie durch ein Wunder ins Gefängnis. Das ist in Äthiopien nicht die Garantie, dass jemand, der gegen Christen vorgeht, auch dafür bestraft wird. Dieser Onkel musste aber ins Gefängnis. Dort ist es kein All-Inclusive-Hotel, sondern die Familie muss ihn versorgen mit Essen und allem, was dazugehört. Was machen sie? Selber sehr arm mit 6 Kindern. Sie geben von ihrem Geld etwas ab, damit er was zu essen sich holen kann, besorgen kann. Sie hat gesagt, wenn ich gekocht hätte, hätte er es nicht gegessen. Der hätte mit Rache gerechnet. Ich meine, der hat ihr fast das Leben genommen. Letzten Endes gibt sie das dort ab und ich habe sie ganz bewusst gefragt, wie hat der Onkel reagiert? Und sie sagt, der nahm das Geld, stand auf und ging. Und jetzt lasse ich euch in meine menschliche Ader hinein. Ja, ich dachte mir, da in diesem Kreis sitzen nicht mehr. Ja, da gehe ich einmal hin, aber kein zweites Mal. Die haben ihn über Monate versorgt. Die haben angefangen, seine Felder zu bestellen und haben den kompletten Erlös ihm ins Gefängnis gebracht. Und dann habe ich die Tia gefragt, wie geht das? Menschlich betrachtet ist doch das Herz voller Hass dem gegenüber, der mir fast das Leben genommen hätte. Und dann sagt sie, Gott selbst hat mich zur Vergebung hingeführt. Und in dem Moment, wo sie entschieden hat, diesem Onkel zu vergeben, hat Gott ihr Herz mit Liebe gefüllt. Und deswegen wollte sie sich auch nach seiner Freilassung mit ihm treffen. Das hat Ewigkeiten gedauert, aber er lässt sich drauf ein und sie sagt, und er sitzt mir gegenüber und ich wollte ihm die ganze Zeit einfach nur eins mitteilen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dir vergeben habe. In dem Moment fängt dieser Onkel an zu weinen und er gibt an diesem Nachmittag Jesus sein Leben. Er wird Christ. Warum? Ich lese euch nochmal vor. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ich glaube, das verdeutlicht diese Bibelstelle, weil ich glaube, dass nur allein Gott fähig ist, solche Liebe ins Herz zu geben. Das kann kein menschliches normales Verhalten. Und letzten Endes gehen die alle in die gleiche Kirche jetzt. Das ist etwas, was Gott wirkt. Und ich glaube, das bringt mich zu diesem Punkt, wo ich sagen kann, ich glaube bei der Frage, warum Christen Hoffnung inmitten von Verfolgung haben, weil Gott sie befähigt. Gott selbst ist es, der in ihnen Außerordentliches wirkt. Und ich habe jetzt immer überlegt, soll ich das nehmen oder nicht, aber ich gebe euch dieses Video auch noch mit. Und zwar handelt das Video von 2 älteren Herren, die genau das Gleiche erlebt haben. Ich sage jetzt noch nicht mehr dazu, das schaut euch kurz selber an, aber ich glaube, euch wird diese Geschichte. Also mich hat's umgehauen, wozu Gott fähig ist, inmitten von Verfolgung. Und ich glaube, ihr werdet Gottes außerordentliche Kraft auch in dieser Geschichte sehen.
Er war mein Verfolger und jetzt ist er mein Freund. Wir gehen überall zusammen als Freunde hin. Wir verkünden sogar gemeinsam das Evangelium. Wir reden über alles. Wir hassen uns nicht mehr, sondern lieben uns als Brüder in Christus.
Bulbula und Adam aus Äthiopien waren Muslime und sogar religiöse Anführer in ihrem Dorf. Ihre Geschichte ist ein Zeugnis des Glaubens, der Beharrlichkeit und einer Freundschaft, die allein durch Jesus möglich ist. Denn in den muslimisch dominierten Regionen Äthiopiens ist es für Muslime, die zu Jesus finden, besonders gefährlich.
Mein Name ist Bulbula Mohammed und ich war mal ein muslimischer Anführer. Ich war auch schon in Saudi-Arabien in einer Stadt namens Medina. Dort habe ich zusammen mit einem Freund etwa 1 Jahr und 3 Monate studiert. Während ich dort war, erschien mir Jesus eines Nachts im Traum. Als ich dann nach Äthiopien zurückgekehrt war, offenbarte sich Jesus mir noch einmal in einem Traum. Es war etwa 3 Uhr morgens. Jesus sagte, ich bin dein Messias. Nimm mich an und verlasse die muslimische Gemeinschaft. Er sagte, komm, ich will dich.
Nachdem Bulbula ein Nachfolger Christi geworden und von der Kirche aufgenommen worden war, wurde er schwer verfolgt. Sein muslimisches Umfeld und seine Freunde versuchten alles, um ihn zu ruinieren, stahlen sein Vieh und seine Ernte und brannten sogar sein Grundstück nieder. Einmal wurde er auch körperlich angegriffen. Seine Angreifer hielten ihn für tot. Aber er überlebte, obwohl er einen Schädelbruch erlitt. Sogar seine eigene Familie wollte ihn tot sehen und setzte eine Belohnung für denjenigen aus, der ihn tötet.
Gott sagte mir, du wirst nicht sterben. Ich werde hier etwas Neues machen und es wachsen lassen. Ihm sei die Ehre.
Als Adam hörte, dass Bulbulla nun an Jesus glaubte, kündigte er öffentlich an, ihn zu töten. Doch dann begegnete Jesus auch ihm.
Eines Tages hatte ich eine Vision. Jesus kam direkt vom Himmel in meine kleine Hütte. Er stand da wie ein echter Mensch und sagte immer wieder: Mein Sohn, ich rufe dich. Ich erwiderte: Warum rufst du mich? Bist du ein Mensch oder ein böser Geist? Wer bist du? Er antwortete: Ich bin weder ein Mensch noch ein böser Geist. Ich bin der Messias. Ich bin Jesus. Ich biete dir ewiges Leben. So bin ich zum Glauben gekommen.
Mich hat diese Geschichte so fasziniert, weil ich glaube, es zeigt Gottes Realität. Und ich weiß, vieles von dem, warum Menschen so brutal sein können und verfolgen, verstehen wir nicht. Weil die ganz anders, mit einem ganz anderen Denken groß werden, das für uns so absurd ist. Aber was ich an dieser Geschichte so faszinierend finde, Gott fügt zwei, die fast Erzfeinde sind, zusammen. Sie sagen, sie sind jetzt Brüder. Sie lieben sich, sie hassen sich nicht mehr. Und das ist Gottes außerordentliche Kraft, die in zerbrechlichen Gefäßen sichtbar wird. Und das ist für mich so der erste Punkt. Ich möchte jetzt dann auch direkt ein bisschen weiterspringen. Im zweiten Korintherbrief bleiben und auch im Kapitel 4, aber wir überspringen ein paar Verse und gehen zu Vers 16. Und dort heißt: Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich bin christlich aufgewachsen, ich habe diese Stelle immer und immer wieder gelesen. Aber ich habe gemerkt, wie plötzlich im Gespräch mit verfolgten Brüdern und Schwestern manche dieser Verse nur mit ganz anders zu meinem Herzen sprechen. Wir haben Ahmed getroffen, ganz kurz, er war kein Christ, kriegt ein neues Testament von Muslimen, Missionaren geschenkt und liest es mit ein paar Muslimen außerhalb der Moschee. Er wird dann nach einiger Zeit vom Imam konfrontiert: Hör auf, was ist das überhaupt für ein Buch? Ahmed war kein Christ und sagt, es ist ein kleines Buch, aber die Botschaft ist groß. Also so viel wusste er. Und dann konnte er aber nicht aufhören, seine Kumpels auch nicht, und sie haben weitergemacht. Die waren zu neugierig. Was ich spannend finde, weil das Wort Gottes, das ist was, was Menschen anzieht, weil es real ist. Und auf jeden Fall liest er weiter, und ich mach's ganz kurz, sie haben ihn da ein bisschen in den Wald gejagt, haben ihn unter Druck gesetzt und haben ihn übel zugerichtet, dass er sogar seinen Arm verloren hat. Sie dachten auch, er stirbt. Er hat's überlebt. Der Bruder fährt ihn ins Krankenhaus. Und jetzt musst du geben, er war noch kein Christ, aber er war neugierig. Und der Bruder sagt, du musst es mit dem Jesus sein lassen. Der wird dir noch das Leben kosten. Ahmeds Reaktion darauf ist: Nein, ich werde Jesus nachfolgen. In dem Moment, wo er nicht mal weiß, überlebe ich das Ganze, er wusste schon, dass er seinen Arm verlieren wird, er ist Bauer, er verliert seine Lebensgrundlage, und genau in diesem Moment entscheidet er sich, Jesus nachzufolgen. Für uns absurd, aber es zeigt wieder Gottes außerordentliche Kraft. Aber dann in diesem Interview beschreibt er und erzählt er mehr und mehr, und er sagt, ich habe alles verloren, ne, ich kann nicht mehr das tun, was ich geliebt habe zu tun, aber ich habe immer noch Jesus und jetzt werde ich einfach Missionar. Und jetzt möchte ich das nochmal vorlesen: Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Wovon spricht Paulus hier? Dieses Werk von Jesus Christus am Kreuz hat ewigen Bestand. Und gerade Geschwister in der Verfolgung, die fokussieren sich auf das, weil das ihnen niemand nehmen kann. Keine Verfolgung, kein Druck, kein Leid kann ihnen jemals diese Errettung, dieses ewige Leben wieder nehmen. Niemand. Und da richten sie ihren Blick drauf. Und ich glaube, Ahmed, der hat sich nicht immer so danach gefühlt zu sagen, oh, ne? Ich glaube, das ist schwer manchmal in solchen Situationen, wo du mit dem Leben kämpfst, wegzuschauen von dem, was du nicht mehr hast und nicht mehr kannst, und dich bewusst umzudrehen und zu sagen, Jesus Christus, dein Opfer am Kreuz, deine Auferstehung ist genug. Und wir kommen wieder zum Anfang. Es ist ein kostbares Geschenk, Jesus Christus als unseren Erretter, als unseren Messias zu kennen. Und ich glaube, dass auch wenn Gott uns befähigt, wir immer wieder auch die Chance haben, Brüder immer wieder die Chance haben, Christen die Chance haben, ihren Blick bewusst auf Jesus zu richten. Weil das, was sichtbar ist, wird irgendwann vergehen. Keiner von uns ist ewig hier. Aber die Ewigkeit, die wir in und durch Jesus Christus haben, bleibt bis in Ewigkeit bestehen. Das kann uns keiner mehr nehmen. Und ich glaube, da schöpfen Christen in Verfolgung unglaublich viel Hoffnung, die sie festhalten lässt. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen letzten Punkt mit aufgreifen und dazu bleiben wir im 2. Korintherbrief, springen aber ein paar Kapitel nach vorne. Paulus hat im 1. Kapitel gerade erzählt, wie er Verfolgung erlebt hat. Und dann sagt er, unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich, Gott hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und er wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Im Endeffekt eine Wiederholung von dem, was ich gerade erzählt habe. Unser Vertrauen auf Gott allein zu gründen, nicht aus eigener Kraft, sondern durch seine Kraft, aber unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Aber jetzt kommt noch ein spannender Zusatzpunkt. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Und an dieser Stelle, ich glaube schon, dass das Gebet in Deutschland und überhaupt in den freien Ländern oft so unterschätzt wird. Wenn wir dorthin reisen, jeder Einzelne sagt, bitte bete, dass mein Glaube nicht aufhört, bitte bete. Warum? Weil sie wissen, dass Gebet Kraft hat. Und da möchte ich uns herausfordern, lasst uns wieder neu dran glauben, dass wir zu einem Gott beten, für den nichts unmöglich ist und es nicht auf dein Gebet ankommt. Es kommt nur daran, dass ich weiß, zu wem ich bete. Und dass ich glaube, dass er auch eine Veränderung schaffen kann. Das ist, glaube ich, so, wo wir sagen, Paulus schreibt es nicht umsonst. Er sagt, okay, Gott hat uns aus sicherer Todesgefahr befreit, aber er wollte der Gemeinde, der Kirche in Korinth auch schreiben, hey, auch eure Gebete haben dazu beigetragen. Nicht nur, dass Gott was verändert und sie bewahrt hat, sondern damit später auch viele Gott dafür danken, was er getan hat. Und das ist etwas, das wir manchmal, glaube ich, unterschätzen. Ich glaube, wenn wir hören, wenn Gott ein Gebet erhört hat, ne, wo wir beteiligt waren, was machen wir? Wir beten und sagen, danke Jesus, dass du dort eingegriffen hast. Und das ist, wenn man das jetzt multipliziert, wenn wir alle mitbeten, mitbekommen, was Gott tut, werden auch viele Gott dafür danken, was er getan hat. Leider ist es so, dass das Gebet für verfolgte Christen oft zu weit weg ist. Und wir nicht immer mitbekommen, was Gott durch dein und mein Gebet tut. Aber das heißt nicht, dass dein und mein Gebet keinen Effekt hat. Makeda, junge Mutter, hat ihr Haus verloren, das wurde angezündet. Letztlich hat sie auch ihren Mann verloren, wegen des Glaubens. Der war ihnen zu gefährlich, der hat einfach viel evangelisiert. Und sie sitzt vor uns, das Trauma noch in ihren Augen geschrieben. Zum einen weinend, weil sie ihren Mann verloren hat und zum anderen freudestrahlend, weil sie einfach, wenn sie an ihn denkt, glaube ich, war die so erinnert dran, was für ein genialer Mensch das war. Und so sitzt sie vor uns und sie sagt, wir sind die allerersten Leute, die sie zu Gesicht bekommen. Und sie sagt, vielen Dank, dass ihr hinter uns steht. Wir wären heute nicht, wo wir sind, wäre es nicht um eure Gebete und eure Unterstützung. Sie sagt, jeden Abend, seit das passiert ist, kniet sie sich mit ihren Kindern hin und sie beten zu Gott. Und sie sagt, wir danken denen, die wir nicht mehr kennen, bei Namen oder bei Gesicht. Wir danken Gott für die, die hinter uns stehen. Und wir beten, dass Gott sie belohnt. Und als ich da in dem Kreis so saß, hat mich das echt tief bewegt. Wie sie in ihrer misslichen Situation noch an die denkt, die irgendwo sie unterstützen. Und es hat mich einfach neu wieder ermutigt zu sagen, hey Gott, erinnere mich einfach im Gebet. Der Alltag ist bewegt. Du musst es nicht als stupide Routine machen, aber lass dich vor Gott erinnern. Einfach mal zu beten. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, beim Geschirrwaschen, beim Autowaschen, egal was du machst, beim Christbaum dekorieren, keine Ahnung. Lass dich vor Gott erinnern, für wen und für welches Land du beten kannst. Das ist abenteuerlich. Und dann sitzt sie vor uns und fängt plötzlich freudestrahlend an, ja. Und ich denke mir, was sagt's denn jetzt, ne? Also richtig, ja. Dann erzählt sie uns, vielen Dank auch, dass ihr mir geholfen habt, unser Haus wieder aufzubauen. Sie ist die einzigste in der ganzen Nachbarschaft, die eine eigene Toilette hat. Und das ist, ne, für sie ein Riesending. Und ich dachte mir so, naja, aber das hat doch mit Sicherheit Neid und Verfolgung noch schlimmer gemacht. Das ist jetzt die Geschichte. Und dann sagt sie zu mir, nein. Die aus der Nachbarschaft laden sich alle zu ihr ein. Und in Äthiopien ist Kaffeezeremonie ein Riesending. Und sie sagt, sie laden sich alle zu mir ein und wollen Kaffee trinken und stellen alle die gleiche Frage, darf ich mal aufs Klo? Und letzten Endes, und jetzt kommt der Satz, und dann sagt sie, die Nachbarschaft, die Leute haben verstanden, dass ich nicht alleine bin. Sie haben verstanden, dass es Menschen gibt, die hinter mir stehen. Und ja, das Finanzielle durch Projekte, das gewährleistet, dass wir denen so helfen können. Aber Gebet ist genau das Gleiche. Dazu tragen eure Gebete für uns bei. Oh, und das wünsche ich mir, dass wir das neu einfach begreifen. Dass da, wo der Glaube unserer Brüder und Schwestern, wie diese Schnur, manchmal wird es von allen Ecken und Enden gezerrt. Und ihr Glaube droht an diesem Druck zu zerbrechen, zu zerreißen, wie auch immer du es sagen magst. Ich hoffe, dass wir auch für uns heute was mitnehmen, wo wir sagen, hey, egal wie die Situation auch sein mag, ja, wir lassen unseren Blick auf Jesus gerichtet, so wie Brüder und Schwestern ihren Blick auf Jesus gerichtet halten, auf den, der ewig Bestand hat. Gleichzeitig sind wir abhängig von Gottes Kraft selbst, die uns befähigt, die auch Brüder und Schwestern in der Verfolgung befähigt. Aber drittes ist auch dein und mein Gebet. Und letzten Endes, wenn der gleiche Druck auf Brüder und Schwestern einprasselt, dann ist ihr Glaube plötzlich stark, stärker, als wenn sie allein auf sich gestellt sind. Und das hoffe ich, dass er das heute mitnimmt und da auch mit im Gebet geht. Wir werden das jetzt danach dann umsetzen, ganz praktisch, für die, falls jemand, ja, hier online, das seht ihr wahrscheinlich nicht, ist egal. Ihr könnt euch beteiligen. Ich habe euch allen so ein, jedem zweiten so ein Heft draufgelegt. Ich möchte nur kurz was dazu sagen. Manchmal ist dein Herz bewegt von dem, was man hört. Das ist ein Gebetsheft. Warum ein Gebetsheft? Weil Christen in der Verfolgung, egal in welchem Land ich bereits war, nach Gebet bitten. So einfach, wie es klingt. Und da ist einfach, da geht's dieses Mal um Frauen im Iran, wie es denen geht. Geht's jeden Monat um ein anderes Thema. Aber in der Mitte ist das Herzstück und das ist der Gebetskalender. Den kannst du rausreißen und dann hast du für jeden Tag des Monats ein Gebetsanliegen, ein Land. Weil die meisten sind einmal bewegt, dann gehen sie heim, zwei Wochen später alles verpufft, ja, alles weg irgendwo. Und das soll eine Hilfe sein, wo du sagst, hey, vielleicht betest du nicht jeden Tag. Aber immer wieder, wenn du dran denkst. Und dann hast du ein konkretes Anliegen, wofür du beten kannst, wo du dranbleiben kannst. Und das ist etwas, das möchte ich dir echt von Herzen ans Herz legen. Und falls du da Interesse hast, mit dran zu bleiben, da ist hinten so eine lila Karte drauf. Da könnt ihr leserlich die Adresse draufschreiben. Oder ihr macht es über diese Karte. Und die holt ihr euch jetzt mal. Weil da dürft ihr jetzt dann, wenn das nächste Lied kommt, wenn ihr wollt, aktiv werden. Das Gebetsheft ist einfach eine Sache, wo man monatlich ein bisschen informiert wird. Wir haben aktuell eine große Aktion für diese Region Afrikas. Genau, die liegt auf dem, ah ja, ihr in der ersten Reihe leider nicht. Da hieß es, da sitzt keiner, aber man dachte, okay. Genau, auf jeden Fall nehmt ihr die mit zur Hand. Da könnt ihr aktiv werden und zwar eine Petition ausfüllen. Warum? Weil wir aufmerksam machen möchten, in höheren Ebenen auch, dass diese Gewalt gegen Christen aufhört. Wir haben jetzt von Äthiopien gehört, die Verfolgungssituation ist dort ein bisschen anders als wie in Nigeria oder Burkina Faso. Dort sind Terroristen Boko Haram am Vormarsch und die bringen sehr viel Zerstörung, sodass um die 16,2 Millionen Christen dort auf der Flucht sind. Und da, glaube ich, braucht es zum einen Gebet, aber ich möchte euch ans Herz legen, wenn ihr eure Stimme dazu abgeben möchtet, unterzeichnet die Petition, es könnt ihr abtrennen und da draußen in die Box reinwerfen. Wenn ihr jetzt natürlich das Gebetsheft haben möchtet, braucht ihr nicht zwei Karten, könnt ihr eigentlich direkt hier machen, ist am einfachsten. Und ein Special, ich weiß, ihr werdet vielleicht auch später noch was trinken, ein bisschen ins Quatschen kommen. Ihr könnt dieses hier, dieses Blatt ausfüllen, ich habe ein paar Schreibhilfen dort, da könnt ihr auf Englisch eine Botschaft für Christen in Afrika schreiben. Wir bringen die in Traumazentren und jeder, der dort Traumahilfe erlebt, darf sich so ein Blatt mitnehmen, mit nach Hause, wo dann deine Botschaft, dein Bibelvers draufsteht und vielleicht dein Vorname, damit es nur persönlicher wird. Und das dürft ihr gerne draußen auf diesem Baum hier dran heften. Warum? In Afrika trifft sich alles unterm Baum. Und in Traumazentren haben wir große Bäume aufgestellt, wo dein Blatt wiederum aufgehängt wird und dort Christen langfristig ermutigt. Und das hoffe ich, dass vielleicht wirklich der ein oder andere sich nur kurz 5 Minuten Zeit nimmt und da einfach so ein Blatt dran heftet. Ich durfte in Burkina Faso vor ein paar, ja, fast 2 Monaten sein. Wir haben ihn hier getroffen und wir durften ihnen auch solche Karten geben. Und wenn du das Freudestrahlen siehst, dann weißt du, das bewirkt wirklich was. Und eine Sache noch zum Gebet. Man fragt sich, kommt es dort an? Er wurde besucht, man hat jetzt auch ein Video gemacht gehabt, ihr werdet den später auch nochmal sehen. Und wir haben ihn gefragt, hey, was ist seit dem Video passiert? Seitdem Leute seine Geschichte sichtbar gemacht haben. Und dann sitzt er vor uns und sagt, in dieser Regenzeit wurden unsere kleinen Behausungen, ne, wurden nicht überflutet. Keiner von diesen 40 Leuten, die mit uns hier wohnen, wurden so krank, dass wir zum Arzt oder irgendwo hin mussten. Er hat gesagt, das ist alles, weil ihr für uns betet. Und es hat mich im ersten Moment haben wir gedacht, oh, wie kann ich so eine Kleinigkeit, wie führe ich das zurück auf Gebet, das tausende Kilometer entfernt ist. Aber Gebet, das wir heute sprechen, ermutigt Christen, selbst Kilometer entfernt. Und es bewirkt etwas. Und das möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben und sage vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.